Wir haben am letzten Sonntag ein paar Beispiele darüber gehört, was Unversöhnlichkeit anrichten kann. Ich möchte gerne, bevor wir über Echtheit reden, noch den Bogen spannen, wo wir jetzt drinnen sind. Und dann schauen wir heute zurück. Unversöhnlichkeit ist eigentlich ein idealer Beziehungskiller. Unversöhnlichkeit macht unsere Beziehung zu Gott kaputt. Wir verlieren die Nähe und das Vertrauen in unseren Schöpfer, der gerne nach bei uns wäre und mit uns das Leben teilen würde. Unversöhnlichkeit macht unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen kaputt. Der Graben, der durch Verletzungen von irgendeiner Art ist entstanden, geht nicht fort. Der wird breiter und tiefer. Und Unversöhnlichkeit macht auch unsere Beziehung zu uns selber kaputt. Wir reden oder denken schlecht über uns, haben keinen Selbstwert. Ob schon Gott würde sagen, du bist sehr wertvoll. Wenn wir uns gegen Versöhnung sträuben, das haben wir auch gehört letzte Sonntag, dann geben wir eigentlich dem Teufel einen bösen Raum in unserem Leben. Wir geben damit dem Bösen das Recht, in unserem Leben zu sein, weil wir uns nicht versöhnen wollen. Ein Beispiel lesen wir in Epheser 4, 26 bis 27. Wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Legt euren Zorn ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. Unversöhnlichkeit macht Beziehung kaputt. Wir wollen uns in den nächsten vier Gottesdiensten, nächste Woche, haben wir schon gehört, gibt es eine schöne Ausnahme mit dem Plugin-Wochenende. Das ist dann nicht, das ist dann ein anderes Thema, das hier vorkommt, aber in den nächsten vier Leben in Freiheit Gottesdiensten, wir uns Gedanken darüber machen, wie wir die Unversöhnlichkeit überwinden können, wie wir der ausbrechen aus dem Teufelskreis, der wirklich ein Teufelskreis ist. Wir werden uns in den drei nächsten Sonntagen heute hier überlegen, wie wir Schritte machen können zu den Leuten, die uns verletzt haben, wie das möglich ist, dass wir anderen vergeben können, die uns etwas kaputt gemacht haben, die unsere Seele etwas hat lassen, die uns verletzt haben. Und wir wollen, und da ist das Timing von Gott perfekt, wir wollen eine Karfreitag, das ist eigentlich der Tag im Jahr von der Vergebung, wenn wir uns dann Gedanken machen darüber, dass uns vergeben ist, vorher tun wir, wie vergeben wir anderen, dann überlegen wir uns, machen wir uns Gedanken darüber, uns ist vergeben, vergeben wir auch uns selber. Und an Ostern, wo dann der Gottesdienst drauf ist, ist, wenn man dem ein Thema weggeben diesem Tag, würde ich sagen, Sieg passt sehr gut, das heisst, unsere erste Grundwahrheit, Jesus ist Sieger, drängt sich auf für diesen Tag. Wir werden dann über das Thema etwas hören. Jesus ist Sieger. Und das ist wirklich, das hat mich fasziniert. Ohne, dass wir das studiert haben, von weit haben wir nicht gedacht. Da könnt ihr sagen, ob das weit ist oder nicht. Aber das geht perfekt auf. Wirklich mit den Tagen, die gegeben sind. Also wir müssen das Jahr Ostern nicht verschieben. Jetzt ist heute aber das Thema Echtheit. Merci vielmals, Pedro, für die Einleitung. Echt hat ja verschiedene Aspekte. Man kann das verschieden verstehen. Pedro hat jetzt schon verraten, um was es hier wird gehen. Das ist auch gut. Echt könnte auch bedeuten reinrassig. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir sind echte Mennoniten oder echte Täufer. So braucht man echt auch. Das ist reinrassig. Das ist ein sehr interessantes Thema, mit dem beschäftige ich mich auch. Was heisst das, echte Täufer sein? Aber das ist heute eigentlich völlig gleich, heute Morgen. Wir wollen heute nicht über Reinrassigkeit reden, sondern über Unverfälschtheit, wie wir es vorhin schon gehört haben. Echt sind wir dann, wenn wir unverfälscht sind, wenn wir nicht etwas vortäuschen, den anderen oder uns selber. Über die Echtheit, wie wir uns heute Gedanken machen. Das ist, wenn wir nicht tun, als ob, so tun, als ob, der Gleiche tun. Wenn wir nicht der Gleiche tun, dann sind wir recht. So, wenn wir das heute Morgen verstehen. Der gleiche Tun hat viel mit Masken zu tun. Viele von uns, die da hocken, ich behaupte das so, haben Masken an. Ich vielleicht auch. Wer weiß? Masken, die verdecken etwas. Der Maskenbau, den man dann manchmal hat durch das, ist gar nicht etwas Lustiges oder etwas Fröhliches wie ein Fest, wie man das kennt von diesen Maskenbau, wo man so das Maskeli vordran hat und so. Das sieht man so in älteren Filmen zwischendurch. Das ist nicht etwas, was fängt. Das ist eigentlich etwas, was sehr traurig ist. Weil wir uns eben verfälschen. Wir gehen uns anders, als dass wir sind. Wir tun das Gleiche. Wir haben viel das Gefühl, wir müssen fromm aussehen. Oder zumindest gut aussehen. Wir sollen ja den Erwartungen entsprechen, die anderen haben. Oder die man selber an sich hat. Und sich ein bisschen zusammenreissen. Und dann dreht man es halt ein bisschen so, dass es nicht passt zu den Erwartungen, die da sind. Auch wenn es innen drin vielleicht ganz anders aussieht. Masken können sündhaftes Verhalten ganz gut überdecken. Das kommt drüber. Man sieht nicht hinten dran als Mensch. Masken helfen uns, das Gesicht zu wahren. Das, was auf der Maske ist. Das Gesicht, das die anderen bei uns wollen oder sollten sehen. Für das sind Masken gut. Wir tun auch viel dergleichen, für Verletzungen zu überdecken. Auch eine Art wie eine Maske. Wer will schon den Schmerz vor Augen haben und dort drin bleiben, was weh tut, dann kann man doch dergleichen tun, dass es gar nicht wäre. Etwas beschönigen, was eigentlich mehr wäre, als dass man dann dergleichen tut. Wir stehen in unserem Herz und schon gar nicht gegen raus, nicht dazu, was wirklich ist passiert, wo wir sind verletzt worden, wo man uns Unrecht hat da, wo etwas hat gehen. Ich möchte uns alle heute auffordern, ich schließe mich ein, dass wir echt sein können, dass wir in dem Moment, was um Verletzungen geht, die uns passiert, nicht etwas vorspielen. Dass wir die Maske ablegen und nicht mehr beschönigen. Gib diesen Sachen, diesen Verletzungen, die dir passiert, einen Namen. Benenne sie bei dem, was sie wirklich sind. Hat man dich verraten in irgendeiner Art? Dann stand dazu. Es fängt bei mir selber an, dass ich für mich selber dazu stehe und das so kann beim Namen nennen. Das ist manchmal ganz schwierig. Aber das ist Echtheit. Ein Missbrauch, dass man irgendwie vielleicht meine Position oder mein Können oder so für andere Zwecke hat missbraucht. Man hat gebraucht einfach. Wie ein Nummer oder wie ein Objekt. Die Wertschätzung völlig nicht da war. Das gibt es. Manipulation. Gib ihm den Namen. Bist abgelehnt worden. Und hast das gespürt. Das geht tief, wenn man abgelehnt wird. Ablehnung ist etwas, was sehr viele Menschen erleben. Was zum Menschsein gehört, zum gefallenen Menschsein. Das ist eine ganz gute Waffe vom Bösen. Ablehnung. Du bist nichts wert. Oder Vorurteil. Bist du Opfer geworden von Vorurteil? Man tut dir irgendwo schubladisieren, wo du eigentlich nicht hergehörst oder auch nicht hergehörst. Wo du vielleicht mal drin warst, aber schon lange nicht mehr dort dazugehörst. Aber man hat Vorurteil dir gegenüber. Und tut dir so weh, macht etwas kaputt bei dir. Nenn es beim Namen. Eifersucht. Benachteiligung. Sexueller Missbrauch. Die Liste, die wäre noch lang. Es ist so viel, wo Menschen verletzt werden. Und so viel, wo wir nicht die Maske drüber tun und dergleichen tun, wie nichts passiert. Weil es hart hat und schwierig ist, dazu zu stehen und das beim Namen zu nennen. Seid echt, gebt ihm den Namen. Leider ja viele Christen, die Krankheit, und ich glaube, das ist auch bei uns weit verbreitet, dass man Gefühl als grundsätzlich etwas Falsches ablehnt. Alles, was emotional ist, alles, was Gefühl betrifft, ist irgendwo letz oder etwas vom Bösen, ein Mittel vom Bösen. Das ist so die Grundtendenz. Das würde vielleicht niemand so klar so sagen, ich weiß es nicht. Ich möchte jetzt an dieser Stelle betonen, dass ich nicht will sagen, wir sollten alle so emotional werden, wie zum Beispiel die so sind. Wir müssen nicht etwas spielen oder in etwas reinkommen, wo wir gar nicht sind. Es geht darum, dass wir nicht die Gefühle, die in uns aufkommen, auch wenn es eben Schmerz ist, forttun und verdrängen, sondern dass wir dort echt sein können, dem gegenüber, und das beim Namen nennen. Nicht emotionaler sein, als wir sind. Wir sind nicht alle gleich emotional veranlagt. Das ist auch gut. Das soll so sein. Aber nicht das Gefühl vom Schmerz, vor Trauer, vor Anklage oder was auch immer. Einfach verdrängen, einfach im Keim ersticken, weil es grundsätzlich falsch soll sein. Gerade mit Klage kommt Gott ganz gut zurecht. Wir haben das auch schon gehört. Er kennt ja unsere innere Haltung. Er sieht ja hinter unsere Maske und weiß sowieso, wie es uns geht. Ihn schlägt es nicht um, wenn wir anklagen oder wenn wir klagen, wie es uns geht. Also bist doch dort echt. Du darfst bei Gott klagen. Ich lese gerne den Psalm 13 aus, so ein Beispiel. Wie lange noch, Herr, willst du mich vergessen? Etwa für immer? Wie lange noch willst du dich vor mir verbergen? Wie lange noch muss ich unter tiefer Traurigkeit leiden und den ganzen Tag Kummer in meinem Herzen tragen? Wie lange noch darf mein Feind auf mich herabsehen? Schau doch her und antworte mir, Herr, mein Gott. Gib mir neuen Mut und lass meine Augen wieder leuchten, damit ich nicht in den Todesschlaf sinke. Mein Feind soll nicht sagen können, jetzt habe ich ihn endgültig besiegt. Meine Gegner sollen nicht jubeln und sich freuen, wenn ich den Halt verliere. Doch ich will auf deine Güte vertrauen. Von ganzem Herzen will ich jubeln über deine Rettung. Mit meinem Lied will ich dem Herrn danken, weil er mir Gutes erwiesen hat. Man merkt es eigentlich wahrscheinlich gäng, ich bin das weiß ich nicht richtig, aber ich denke, es ist gäng so, dass man so bei Klagepsalmen, wo geklagt wird, wo man eben die Echtheit merkt, dass man auch merkt, die Gefühle die werden nicht unterdrückt, aber es wird noch nicht freie Luft gelassen. Das ist dann wichtig, wie gehen wir mit diesen Gefühlen, wo wir echt sind dazu, wo wir zu ihnen stehen, wenn wir etwas beim Namen nennen, wie gehen wir dann weiter? Das ist ja dann wesentlich und das merkt man hier auch ganz schön, wie das vor Gott gedreht wird. Wie am Schluss der Blick zum Herr ist. Es ist mit Wut und Ärger ist das eigentlich das Gleiche wie mit Klagen. Verrückt sein. Ich bin der Meinung, und ich lese es auch in der Bibel eigentlich so, dass es nicht verboten ist, verrückt zu sein. Das ist nicht einfach eine Sünde, wenn wir verrückt sind. Wir sind mit diesen Emotionen auch gemacht. Zudem vielleicht eine Frage, das habe ich noch interessant gefunden. Es gibt ein paar so coole Stellen, wo das rüberkommt. Ich lese einfach hin, was denkt ihr, wie Jesus sich hat gefühlt, wie es ihm ist gegangen in der folgenden Situation. Dann ging Jesus in den Tempel, jagte alle Händler und Käufer hinaus, stieß die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenhändler um und rief, ihr wisst doch, was Gott in der Heiligen Schrift sagt. Mein Haus soll ein Ort des Gebets sein, ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Manchmal tun wir so, als wäre Jesus der Zeuge gespaziert. Oh, der sollte doch da nicht im Tempel, das ist doch nicht... Nein, ups, hat er den Tisch umgelassen, ups, hat er da noch irgendetwas? Wir lesen, er hat eine Page gehabt, er hat zwar nicht die Leute gepaged, aber er hat die Sache rausgetrieben. Der hat gebeten, der war verrückt gewesen. Er hat das nicht mögen erleiden, dass man dort innen im Haus von Gott macht, was sich überhaupt nicht gehört. Das ist ein Ort vom Gebet, ein Ort der Begegnung mit Gott. Und ihr kommt da und treibt die Hand damit. Du wirst selber noch reich werden, das sind Egoisten. Das gehört nicht dich, das ist Götter, das muss raus dort. Das muss Sturm gegangen sein, der war verrückt. Ein heiliger Zorn. In diesem Zusammenhang ist es ja interessant, was ist Gottes Tempel heute? Wir sind Gottes Tempel. Das ist so eine Nebenbemerkung. Was wird bei uns in uns innen gehandelt? Oder wie sieht es bei uns innen aus? Wir lesen auch von Gott, dem Vater selber, dass er mit furchtbarem Zorn reagiert auf Ungerechtigkeit. Zum Beispiel, das sieht man an mehreren Stellen, wo er auch von Zorn geredet, wo er verrückt wird, was wie emotional wird, was nicht mehr stimmt. Das steht zum Beispiel im 2. Mose 22, 21 bis 23. Nutzt die Schutzlosigkeit der Witwen und Waisen nicht aus. Wenn ihr es dennoch tut und sie zu mir um Hilfe schreien, werde ich, der Herr, bestimmt darauf hören. Ich werde in furchtbarem Zorn geraten und euch durch das Schwert eurer Feinde töten. Eure Frauen werde ich zu Witwen machen und eure Kinder zu Waisen. Gott reagiert extrem verrückt, extrem zornig, wenn Ungerechtigkeit da ist. Wenn wir in der Situation Ungerechtigkeit merken, was uns selber betrifft, dann ist das normal und nicht grundsätzlich schlecht, wenn wir da auch reagieren. Wenn sie uns reagiert, weil es ungerecht ist, weil es nicht stimmt, weil eine Verletzung ist passiert und man uns hat Unrecht da. Wir dürfen klagen, wir dürfen verrückt sein, wir dürfen Schmerz haben. Das ist auch so, das erleben wir auch. Und die Frage, ich habe es vorher schon angedeutet, ist dann, wie gehen wir mit diesen Gefühlen um? Wie gehen wir mit dem um, was uns aufbrauset, was in uns hochkommt, was uns wehtut? Bringen wir es zu unserem Herr, zu Jesus Christus, ins Kreuz? Oder entscheiden wir uns dazu, lieber ein Türchen offen zu lassen, in diesem Zustand zu verharren und ein Türchen offen zu lassen für Bitterkeit, Ablehnung oder ähnliche Gefahren und geben damit einen bösen Raum, wenn wir schwimmen im Selbstmitleid, wenn wir bleiben in diesem Schmerz, ohne mit dem zu Gott zu kommen, oder wenn wir es überdecken mit dieser Maske und sagen, schon gut, es war doch nichts und etwas beschönigen und dergleichen tun. Unsere vier Grundwahrheiten passen sehr gut auch zum Thema Echtheit. Also man kann es unter dem Aspekt der Echtheit auch anschauen. Das möchte ich gerne jetzt mit noch machen, ganz kurz zum Schluss. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Bei Jesus ist Leben in Freiheit. Bei ihm können wir uns selber sein. Wir müssen uns nicht verstellen. Wir können echt sein. Wir dürfen und sollen echt sein, wir müssen nicht dergleichen tun, weil wir sind genau so, wie er uns wollte. Die Unversöhnlichkeit will uns zwar davon abhalten, aber Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger. Welche Verletzung auch gängig, dass du hast erlebt, die vielleicht unvorstellbar ist für uns anderen, wo du nur du genau weißt, wenn du eben nicht Maske drüber hast. Jesus steht über dem Schmerz, erkennt, was dir ist passiert und er ist für auch diesen Schmerz zwischen Himmel und Erde gegangen, dem Kreuz, verflucht von Gott. Er weiß, was du durchmachst, er weiß, wie es dir geht und es bei dir hat gehen. Gang zu ihm. Er ist Sieger. Und Gott tut Wunder. Auch heute. Es gibt Verletzungen, Sachen, die in uns sind, eben sind kaputt gegangen, Schmerz, wo wir das Gefühl haben, wenn wir es anschauen oder darüber reden, das ist ja gar nicht möglich, dass das fortgeht. Aber ich habe es schon mehr gesehen oder mir ist schon mehr gehört, Gott sei nicht die Grenzen gesetzt von uns. Für ihn ist das nicht unmöglich. Auch der Schmerz, den du vielleicht jetzt im Kopf hast, zu überwinden, auszutauschen durch Segen und dich zu heilen, deine Seele wieder ganz zu machen. Der Heilige Geist ist mein Helfer. Du kannst Gott darum bitten, dass er dir zeigt, wo in deinem Leben, in dir innen Bitterkeit ist. Oder wo du vielleicht so einen Zorn, einen Verrückten noch versteckt behaltest. Oder wo überdeckte, maskierte Verletzungen noch lauern, wo du vielleicht auch nicht einfach so weißt, jetzt auf Anhieb. Du kannst Gott darum bitten, dass er dir so Sachen aufzeigt und dir Masken abnimmt. Im Psalm 26, 2 steht: Du kannst mich auf die Probe stellen, Herr. Ergründe, wie ich wirklich bin. Prüfe mich auf Herz und Nieren. Da kann man sagen, schöner Psalm oder einfach mal aus. Wenn man das überlegt, was da gebetet wird, wenn wir das ernst meinen, dann gehen wir schon ein Risiko ein. Weil das ist ja das, was man vielleicht, was vorkommt, was man hier überdeckt hat, was man verdrängt, was man beschönigt, was man nicht wahrhaben wollte, wo er könnte vorkommen, weil er sieht, bis echt. Stand zu dem, auch was dir ist passiert, wo du bist drunter gekommen. Stand zu dem. Du kannst mich auf die Probe stellen, Herr. Ergründe, wie ich wirklich bin, prüfe mich auf Herz und Nieren. Und er wird. Wir wollen uns zum Abschluss Zeit nehmen, ganz persönlich mit Gott auszutauschen. Ich mache am Schluss dann, schließe ich ab mit einem Gebet, gebe vielleicht vorher ein paar Ideen, in welche Richtung das gehen könnte. Du kannst ja Gott grundsätzlich darum bitten, dir Masken aufzuzeigen, die du hast. Das kann sein, dass du Sünde überdeckst, wo du etwas hast gemacht, das nicht gut ist. Das kann sein, dass du Schmerz überdeckst, wo dir eine Verletzung, wo du bist verletzt worden von anderen, wo man dir Unrecht hat. Du kannst ihm sogar Berechtigung erteilen, dir die Maske vorzunehmen. Das ist ähnlich wie der Psalmist vorhin gebetet. Ihm Berechtigung geben, die Maske vorzunehmen, die man hier angelegt. Du kannst Gott auch Fragen, die du aufgestaut oder verdrängten Schmerz hast, die noch nicht bei ihm abgegeben ist, die irgendein in einem Hinterkämmerchen bei dir noch ist, wo du vielleicht nicht so im Alltag einfach so merkst, aber etwas, das noch da wäre und was schlussendlich auch Raum gibt für das Böse. Und probier das beim Namen zu nennen. Wer hätte, wenn, wie verletzt? Wie ist das gekommen zu diesem Schmerz? Du kannst Gott erzählen, was dich bedrückt. Du kannst ihm erzählen, was dich nervt, was dich verwirrt, wo du Fragen hast. Du kannst Gott ganz unverblümt und vielleicht sogar dreckig sagen, dass du ihn nicht verstehst. Er muss verleiden. Er hat dem Stang, wo ich bin. Eigentlich überzeugt, dass er es lieber hat, wenn wir mit sättigem Dreck zu ihm kommen, als wenn wir eine fromme Maske aufsetzen, auch ihm gegenüber. Er liebt das, wenn wir zu ihm kommen. Er ist nicht gekommen für die Gesungen, er ist gekommen für die Kranken. Und er will dich anrühren und dich heilen. Er will die Schmerz, die du hast, fortnehmen, austauschen mit Segen. Er will dich befreien. Bis echt, so soll es sein. Amen.